Energy Sachsen Music Lounge.
Moin, Jasper hier. Es ist Sonntag, die Kaffeemaschine läuft, wir sitzen alle bequem. Es ist also wieder Zeit, über Mucke zu quatschen. Mit mir am Start heute Octavian.
Ich grüße dich, hallo.
Willkommen in unserer Lounge, schön, dass du die Zeit genommen hast, um heute ein bisschen mit mir über Mucke zu quatschen und deinen Weg dahin vor allem.
Danke, ich freue mich auch sehr und ich bin sehr gespannt auf die Fragen.
Du kommst nicht allein, sondern du hast halt auch einen Special Guest noch mit dabei. Elena, hi.
Hallo.
Ihr beiden zusammen seid Schalldicht. Euer ganz heißes neues Projekt.
Das ist richtig.
Da freue ich mich mehr später mit euch drüber zu quatschen. Und jetzt wollen wir erstmal so ein bisschen uns kennenlernen. Wie ist denn das so, wenn man jetzt denkt, ah, wer ist denn dieser Octavian, der da so ganz sympathisch im Radio klingt? Wie würdest du dich vorstellen bei einem WG-Casting?
Boah, WG-Casting ist halt auch echt schwierig, weil Musiker in einem Haushalt sind halt auch echt nicht die beliebtesten Mitbewohner. Ne? So, ich bin dann immer nachts weg und dann mache ich auch immer gerne Musik und übe und so. Also ich würde, glaube ich, in einem WG-Casting gerne versuchen, das so ein bisschen zu verschleiern. So, ja, ich studiere auch nebenbei oder sowas. Ist bei mir jetzt nicht der Fall, aber das habe ich früher tatsächlich gemacht. Da habe ich mich eher als Student verkauft. Aber wenn du mich fragen würdest, so, wer bin ich? Ich bin eigentlich nur ein Typ, der seinen Träumen hinterherjagt und das mal mehr und mal weniger hinbekommen hat in seiner Laufbahn. Und momentan, eigentlich bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich das gerade ganz gut manage, würde ich sagen. Das war's auch. Also das war knallhart ehrlich. Mehr kommt da eigentlich auch nicht. Ich mache eigentlich den ganzen Tag nur das, worauf ich Bock habe.
Das finde ich klingt sehr sympathisch. Jagst deinen Träumen nach. Was sind denn deine Träume?
Ich glaube, ich wollte mal frei sein einfach. Ich wollte den ganzen Tag das machen, worauf ich Lust habe und ohne irgendwie von Leuten Vorgaben zu bekommen, wie mein Leben auszusehen hat. Und ich sitze momentan sehr viel im Studio und schreibe super viele neue Hits. Ich habe mir mein eigenes Studio hier in Lübeck aufgebaut und bin wahnsinnig glücklich hier, einfach an neuer Musik zu basteln. Ich habe immer schon Mucke gemacht, aber alle mögliche Arten. Also ich habe angefangen eben als Gitarrist, dann habe ich selber meine Songs geschrieben, dann habe ich angefangen für andere Künstler zu schreiben. Da sind viele Leute aus der Deutschpop-Riege dabei oder auch internationale Stars tatsächlich, die auch schon mit Songs von mir unterwegs sind momentan. Und immer so mit dem Traum, aber eigentlich habe ich auch Lust, vor allem mein eigenes Projekt durchzuziehen. So. Aber dadurch, dass ich so gestreut bin und so vieles machen kann, muss ich auch dankbarerweise sagen, mache ich halt auch vieles. Und dadurch ist das halt so ein riesiges Spektrum. Und ich weiß gar nicht so, wer ich wirklich bin. Am Ende des Tages, ich glaube, deswegen trifft dieser Satz so gut, bin ich einfach ein Musiker, der seinen Träumen hinterher. Ja.
Das kann ich gut verstehen. Ich meine, das ist irgendwie auch eine schöne Beschreibung. Und wenn man durch deine Diskografie geht und durch deine Projekte, fällt ja auch auf, dass du einfach schon super viel gemacht hast und vor allem auch genreübergreifend schon echt gut am Start warst. Wenn man den Namen Octavian noch nicht gehört hat, hat man aber auf jeden Fall schon mal mindestens einen Song von dir gehört. Und das ist Mädchen auf dem Pferd. Den Remix von Bibi und Tina hast du deine Stimme geliehen und ich glaube 2023 uns allen den Sommerhit ein paar schöne Ohrwürmer verpasst.
Ja, das ist eine sehr wilde Nummer auf jeden Fall. Das ist echt krass. Also viele Nachrichten bekommen habe ich dafür, viele Videos. Guck mal, hier läuft ein Song und dann auch übergreifend, ne, der Song generell ist ja dann auch explodiert. Also auch die ganzen Coverversionen, dann Bierzelt, also im Oktoberfest wurde das Ding gespielt. Ich selber durfte damit überall auftreten, in Deutschland, auf Malle, in Österreich, in der Schweiz, in Diskotheken, in Südtirol war ich ein paar Mal und das war auf jeden Fall eine verrückte Zeit, muss ich sagen.
Also war der Song irgendwie auch so ein bisschen so ein Türöffner?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde lügen, wenn das nicht mein Leben verändert hätte. So, ne, es ist super viel passiert. Und das ist auch schön, ne? Musik ist immer ein bisschen wie Lotto spielen. So, du hast eigentlich die ganze Zeit Nieten und irgendwann hoffst du auf den Sechser. Und ich hatte tatsächlich diesen Sechser im Lotto, ne? Und das ist krass, weil man denkt nicht, dass man irgendwann auch dieses Glück hat. Ja, ich muss dazu sagen, natürlich gehört viel Arbeit dazu, aber ohne das Fünkchen Glück kommst du da einfach nicht an das Ziel. Und meine Devise war immer, ich hustle so viel wie geht. Ich schreibe so viele Songs, ich veröffentliche so viele Songs und davon sind die meisten auch Flops, aber da geht es mir nicht anders als anderen Musikern. Aber dieser eine Hit, wenn der kommt, dann passiert was. Und so war es dann auch. Ja.
Ja, und der hat dich ja echt wie so einen Kickstart in die Musikbranche nochmal weiter nach oben katapultiert. Das war der Einstieg. Wir wollen auf jeden Fall darüber reden. Wir wollen über die Zeit davor reden, über die danach, über das, was du gerade so machst und was vor allem in Zukunft noch so ansteht und eben auch über euer Projekt Schalldicht. Also wir haben viel vor. Ich würde sagen, dann gehen wir jetzt mal richtig rein. Und jetzt habe ich erstmal zu Anfang so eine kleine Schnellfragerunde, Speeddating-Runde vorbereitet.
Die Energy Sachsen Music Lounge.
Speed Dating. TikTok-Hype oder Nummer 1-Hits in den Charts?
Nummer 1-Hit in den Charts. TikTok-Viral geht mir voll auf den Keks. Also, ich tanze mir da echt einen Wolf auf meinem TikTok. Und mache mich da teilweise echt zum Affen und es nervt mich. Ob es funktioniert oder nicht, ist mir eigentlich egal. Die Plattenfirma nervt mich immer. Mach da und da zum TikTok und dann tanzt noch was Neues. Und es ist halt so, ich bin halt gerne der Typ, der das nicht machen würde. Aber ich muss. Aber so ein Hit, da könnte ich nicht genug von bekommen. Also da sitze ich auch jetzt schon wieder. Ne? Ich freue mich wahnsinnig auf dieses Interview, aber ich freue mich auch auf den Moment, wenn es vorbei ist, weil dann kann ich hier weiter an meiner Produktion arbeiten, um vielleicht die nächste Nummer 1 zu machen.
Ey, finde ich aber sehr erfrischend, diese Offenheit, dass TikTok dich nervt. Weil ich glaube, da können so viele relaten, dass es eine Plattform ist, es ist so eine Hassliebe.
Alle Leute, mit denen ich spreche, alle Musiker und Musikerinnen, die haben die gleichen Struggle. Also ich habe das Gefühl, entweder bist du Content Creator oder du bist Musiker. Dieses beides zu kombinieren, ist einfach auch echt zeitraubend, ne? Weil du bist ja basically deine eigene Marketingmaschine, worauf sich die Label auch sehr freuen, weil die können ja die Arbeit bei dir ablassen. So, mach du mal, wenn es funktioniert, sind wir dabei. Und wenn nicht, dann mach ein neues Video, ne? Und dieser eine Spruch, du bist immer ein TikTok von deinem nächsten viralen TikTok entfernt, das ist halt immer die Karotte vor der Nase, ne? Dass dir halt vorgehalten wird und du damit halt gefoltert wirst eigentlich. Und das ist, wobei ich muss auch sagen, das ist ja beim Songschreiben nicht anders. Du bist einen Song vom nächsten Hit entfernt, nur da habe ich halt Spaß dran. So, das TikTok-Ding ist eher was für die Leute und Musik ist auch sehr viel einfach für mich und meine Seele.
Ja, verstehe. Also so Du willst lieber das Handwerk machen, als das drumherum.
Nichts gegen TikTok-Creator. Ich will das gar nicht abwerten. Ich habe da viel Respekt vor und die verdienen teilweise deutlich mehr Kohle als ich. Und darauf darf man auch neidisch sein. So. Aber am Ende des Tages, ich werde von einem TikTok-Video nicht glücklich, aber von dem Song, den höre ich. Also ich pumpe meine eigene Musik die ganze Zeit, meistens vor der Veröffentlichung, weil ich ja die ganze Zeit den Mix noch checke und mir denke, okay, da hätte ich eine neue Zeile schreiben können. Und daran habe ich so viel Spaß, das kann ich gar nicht erklären, wie geil das ist.
Dann lass uns mal kurz über dein Handwerk reden. Was hast du denn lieber? So ein Techno-Remix wie Mädchen auf dem Pferd oder so eine gefühlsvolle Pop-Ballade?
Boah, das ist auch so eine tricky Frage, ne? Wo ich herkomme, ist eigentlich so die Balladenschiene, ne? Ich habe das immer geliebt, mit meiner Gitarre auf der Straße Straßenmusik zu machen. So, das ist eigentlich so, wo ich herkomme, ne? Ich habe 2 Jahre lang auf der Straße, auch vom Straßenmusik machen, gelebt. In Augsburg und bin dann jeden Tag irgendwie raus und habe halt Weihnachtssong gespielt oder irgendwelche Songs, die halt gerade in den Charts sind und zwischendurch immer so meine eigenen und habe dann gemerkt, oh, das macht mir so viel Spaß, ich möchte das mehr Leuten teilen, dann hatte ich damit so ein bisschen Erfolg, aber nie so exorbitant, sondern es war immer so okay. Und ich habe damit hier und da mal Privatkonzerte gespielt, hatte mal ein paar Auftritte, aber der große Durchbruch, der blieb mir auf jeden Fall fern mit dieser Mucke. Ich mache die trotzdem noch wahnsinnig gerne. Ich muss aber auch sagen, dass die Hörerschaft für EDM-Musik oder für Techno oder gerade für so eine Pop, eine Deutsch-Pop-Dance-Richtung in Deutschland einfach riesig ist. Ne? Dafür, das ist auch der europäische Markt generell. Das hast du ja hier in Europa deutlich krasser wie in den USA, dass halt Leute hier einfach Tanzmusik lieben. Und ich mich dann halt auch, ich kann mich nicht dagegen wehren, es geil zu finden, wenn viele Leute meine Musik feiern. Und deswegen bin ich hin und her gerissen. Ich mache gerne diese Techno-Dinger. Ich mache aber auch gerne Balladen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, was man auf meinem Profil auch gerade sieht. Und was vielleicht auch verwirrend ist für ein paar Leute, weil ich mache einfach wirklich das, worauf ich Lust habe und lass mich gerade nicht einschränken. Und dadurch kommt so ein kleines Potpourri aus allem halt raus.
Dein berühmtester Kontakt im Handy ist?
Vincent Weiss, denke ich, ja. Also, ich überleg mal, wer inzwischen berühmt geworden ist. Ne? Manche Nummern hast du ja seit 10 Jahren und die Leute sind dann durch die Decke gegangen. Nee, aber wen man so kennen würde, das, ja, Vincent Weiss.
Vincent Weiss, euch verbindet ja auf jeden Fall berufliches Verhältnis, Zusammenarbeit, auch freundschaftlich?
Freundschaftlich, ich habe den Kerl sehr gerne, ich respektiere ihn auch. Wir waren nie die dicksten Buddies, das war eher so ein Mediending, dass die Leute das gedacht hätten. So, ne, weil wir uns gerade zu der Zeit, na, ich habe jetzt lange Haare und habe jetzt inzwischen auch Bartwuchs, yay. Aber damals waren wir beide so Milchbubi-Charaktere, die sich teilweise sehr ähnlich sahen, gerade auf der Bühne. Also ich habe da super absurde Geschichten, so nach dem Motto, dass Leute von mir Autogramme wollten, weil sie dachten, ich sei er und so und dann auch Fotos mit mir gemacht haben, um sie ihm dann auf Instagram zu schicken, um ihm dann zu sagen, hey Vincent, es war so schön, dich getroffen zu haben. Also wir haben uns da echt beömmelt, wie krass das war, ne? Und deswegen dachten, glaube ich,
da hättest du ja richtig seinen Ruf schädigen können dann.
Ja, hätte ich mal. Ich glaube auch, dass ihn das auch, also ihn hat das wahrscheinlich, wobei ich weiß nicht, wen es mehr genervt hat, ne? Ich meine, ich habe meine Identität verloren, weil die Leute dachten, ich wäre er. Und er hat halt mein Gesicht gesehen und hat halt, also hat gesehen, dass die Leute denken, ich sei er. Es war echt ein bisschen weird.
Bist du als Doppelgänger aufgetreten? Jetzt kannst du das hier publik machen.
Ja, bin ich. Alter, ich kann so krass aus dem Nähkästchen plaudern, ne? Das sind Geschichten. Das ist eigentlich richtig geil, dass ich das hier erzählen kann. Also, ich bin nicht, ich habe nicht, mich nicht hingestellt und gesagt, ich bin Vincent Weiss, sondern es war halt immer eher umgekehrt. Es war immer so, dass Vincent, gerade wenn er, wenn das Konzert vorbei war, ne? Ich war ja sein Gitarrist und stand dann immer so in Reihe 2 und er hat natürlich die große Verantwortung, er hat den Stress. Nach dem Konzert ist er deutlich erschöpfter als die Bandmusiker. Und ich hatte halt nach dem Konzert Zeit, irgendwie vor die Bühne zu gehen und mit den Fans ein bisschen zu quatschen. Und ich dachte ja, die mögen mich so. Also das will ich jetzt nicht runterreden. Ich bin ja auch ein netter Kerl, aber die Leute kamen zu mir, weil sie halt mich auf der Bühne, gerade als er noch nicht so groß, als Vincent noch nicht so bekannt war, die haben das so krass verwechselt, dass die zu mir kamen und dann mir eine CD hingedrückt haben und meinten, Vincent, kannst du das mal kurz unterschreiben, bitte? Ich will das meiner Tochter schenken. Und wenn das einmal passiert wäre, hätte ich gesagt, okay, aber ich habe hunderte CDs unterschrieben, weil die Leute dachten, ich sei er. Und dann kamen die auch wieder zurück, weil ich habe natürlich nicht mit Vincent Weiss unterschrieben, ich habe mit Octavian unterschrieben. Und dann kam natürlich auch ein bisschen die Kränkung, muss ich sagen, weil dann kamen die Leute meistens immer zurück. Und meinten so, was steht
Geil,
da?
also Teilzeit als Vincent Weiss Doppelgänger unterwegs.
Ja, genau. War auf jeden Fall eine Erfahrung.
Wer jetzt gerade erst einschaltet und sich denkt, ah, oh, Octavian, wer ist das? Es ist der Artist, der Mädchen auf dem Pferd gemacht hat. Der Nummer 1, der Sommerhit aus 2023. Und sag mal ganz schnell, wie hat dieser Erfolg dein Leben und deine Karriere verändert?
Also, größter Impact finanziell natürlich. Da ist was passiert. Ich hatte Gagen bekommen, die auf einmal eine andere Dimension waren. Natürlich auch viele Auftritte, die Demand war einfach riesig. Also ich muss auch sagen, es ist immer noch ein One-Hit-Wonder. Also es ist, ich bin kein Star, sondern der Song ist ein Star. Und deswegen war auch der Peak dieses Songs, also der Sommer 23, für mich eine maximale Überforderung. Mein Handy hat geglüht, weil ich die ganze Zeit Anrufe bekommen habe. Ich musste so ein bisschen, ich habe einen Rundumschlag bekommen. Ich habe mich mit den Großen angelegt, ohne es zu wollen, weil die Nummer viral ging, lol.
Inwiefern hast du dich mit den Großen angelegt?
Naja, mit den. Ich sag mal, mit den Großen der Industrie auf einmal, ne? Ich war der kleine Sänger. Ich hatte zwar ein Management und so, wir sind, aber halt, wir haben so kleine Brötchen gebacken. Und auf einmal waren das halt so Monster-Baguettes, ne? Und ich glaube, das Ding ist in der Industrie immer, ich tick so nicht, weil ich hab's vorhin erzählt, ich bin einfach nur ein kleiner Junge, der gerne Musik machen will. Aber es geht halt auch um viel Geld. Und es geht auch um viel Ego. Und ich glaube, ich bin da auf ein paar Fü also mit meinen Füßen auf ein paar Egos rumgetrampelt, ohne es zu wollen und habe den Leuten so ein bisschen den Platz und die Show gestohlen. Du musst dir vorstellen, der Titel Sommerhit des Jahres, den gibt's halt nur einmal. Und den will natürlich jeder haben, so. Und generell, ne, die Chart-Peak-Platzierungen sind halt auch immer sehr umkämpft. Die Leute geben richtig viel rein. Außer ich, weil unser Song viral ging. Also ich hatte halt einen easy Job.
Boah, lass uns mal ein bisschen reingehen in diesen Gossip. Also war das dann wirklich so, dass also sowohl Labels und Agenturen halt angepisst waren, weil du halt ohne großes Marketingbudget da einfach durch die Decke gegangen bist und Künstlerkollegen auch gesagt haben, gönnen wir irgendwie nicht.
Also ich sitze ja hier mit Elena, mit meiner Freundin, Partnerin, Duettpartnerin und unserem gemeinsamen Projekt Schalldicht. Und wir hatten mit diesem Projekt bei einer großen Plattenfirma einen tollen Deal und hatten da auch schon Konzerte gebucht und geplant und hatten eigentlich richtig Bock, mit diesem Projekt durch die Decke zu gehen und zu starten, ne? Weil ich gerne zusammen Musik mache. Diesen Deal haben die platzen lassen, weil ich mit dem viralen Hit, ne? Für Viralität kann man nicht so viel, auf einmal halt Medienpräsenz hatte, ne? Und wir haben halt viel verloren. Ne? Wir haben 20 Konzerte verloren, wir haben den Plattendeal verloren, wir haben unser Produzententeam verloren und waren auf einmal halt fast komplett auf uns alleine gestellt.
Elena, du bist ja hier auch mit am Start. Erzähl mal, wie war das für dich? Also du warst ja in dem Moment dann die Person, die jetzt nicht den Hype hatte, sondern dann nur die Nachteile gespürt hat, dadurch, dass euer Vertrag unvorgesehen auf einmal zack, weg war und die Perspektive, die ihr zusammen hattet, auf einmal sich auch in Luft aufgelöst hat.
Ja, das stimmt, das stimmt. Also es war eine sehr, sehr krasse Zeit. Auf der einen Seite dieser krasse Song, der viral geht, wo ich mich natürlich als Freundin für Okta auch mega gefreut habe. Das war auch super spannend zu beobachten, auch so aus der ersten Reihe heraus zu beobachten. Aber klar, alles, was er erzählt hat, das hat viel gemacht mit uns so. Das wirkt auch immer noch nach. Das sind so Erfahrungen, die man in der Musikbranche ja nicht gerne macht. Ne? Man hat immer so den gewissen Traum und dann knallt man so ein bisschen mit der Realität zusammen. Aber ich bin total froh, dass wir das, dass das uns als Team einfach nur gestärkt hat und wir immer noch da sind und uns neu erfunden haben und jetzt vor allem nicht nur privat, sondern auch beruflich da einfach sehr gewachsen sind und ein krasses, krasses Team sind.
Habt ihr denn wieder einen neuen Plattenvertrag oder ein neues Label, was euch jetzt unterstützt, nachdem ihr von dem einen geghostet wurde?
Wir haben ein tolles Team. Ich muss dazu auch zu dem, was ich vorhin gesagt habe, sagen, die richtigen Leute sind geblieben. Die Freunde, die haben uns, haben immer zu uns gehalten und deswegen sich auch darum gekümmert, dass wir quasi nicht komplett, weiß ich nicht, wie soll ich das sagen, zusammenbrechen. Das klingt jetzt so hart, aber dass halt nicht alles irgendwie den Bach runtergeht. Und genau, da arbeiten wir noch mit Belief zusammen. Wir machen trotzdem sehr, sehr viel independent, auch gerade ab jetzt so, ne? Wir machen zwischendurch auch jetzt viele Singles, die wir alleine releasen. Man muss viel testen und die Plattenfirma kann dich auch nur bis zu einem gewissen Grad unterstützen. Am Ende, wenn du es halt selber nicht rockst oder wenn die Songs, vor allem wenn man zu wenig released, zu wenig frequentiert, dann kommst du nicht in so einen Algorithmus rein, dass es durch die Decke geht. Und heutzutage geht es eigentlich nur noch um Musik machen und deswegen hängt natürlich auch sehr, sehr viel von uns beiden jetzt ab, ne, was wir da leisten.
War das eigentlich ein langer Prozess? Du hast ja viel Mucke für andere geschrieben. Also hast für Acts wie Glasperlenspiel unter anderem mitgewirkt. Und wie ist das, wenn du eigentlich bei ganz vielen Baustellen gleichzeitig mitarbeitest? Wo ist dann Platz für die eigene Findung der eigenen Identität? Oder ist das alles Octavian und dann am Ende auch Schalldicht?
Also das ist jetzt natürlich die Frage, wie deep dieses Interview hier werden darf. Aber du triffst dann natürlich einen echt wunden Punkt. Ja? Also in der Schule würde ich jetzt sagen, gute Frage. Es ist wirklich sehr schwer mit der Identitätsfindung. Also es fing damit an, dass ich mit 16 mich unfassbar krass durch meine Musik definiert habe. Ich bin ein klassisches Mobbing-Opfer in der Schule gewesen. Ich hatte Freunde, aber ich hatte auch viele Feinde. So. Ich glaube, weil ich immer schon einfach gerne, ich habe halt Dinge gemacht irgendwie und das hat halt Leute genervt. Und ich war immer vorlaut, ich war sehr klein, ich hatte sehr spät Bartwuchs. Ich war auch nicht so gut im Singen, sage ich übrigens auch ganz ehrlich. Ne? Ich war kein guter Musiker, ich war aber ein leidenschaftlicher Musiker. Und ich habe dann halt einfach gesagt, okay, das Einzige, was ich als mein Talent wirklich bezeichnen würde, ist, ich habe Durchhaltevermögen und ich habe richtig Bock, was zu reißen. Und das würde ich als meine stärkste Fähigkeit bezeichnen. Es hat dementsprechend ja auch lange gedauert, mich dann halt selbst da zu trainieren und bin dann halt über diese Identitätsfindung, habe das halt mit meiner Persönlichkeit definiert. Und das hat mich jetzt mit Mädchen auf dem Pferd auch in das große Unglück gestürzt, weil wenn du deine Identität an deine Karriere knüpfst und deine Karriere nach dem Nummer 1-Hit kommt ja ein Fall, weil du kannst ja nicht für den Rest deines Lebens Nummer 1 bleiben. Und psychologisch betrachtet verkraftet der Mensch ja Niederlagen oder Abstürze deutlich, deutlich schlimmer, als er sich damit anfreundet, das, was nach oben geht. Na, man kennt das, man freut sich, wenn man irgendwas gewinnt, für einen Tag vielleicht. Aber wenn mal was verliert, wenn mal was geklaut wird, ärgert man sich richtig lange darüber. Und es hat sich dann auf jeden Fall richtig krass bei mir in die Seele eingebrannt, dass dieser Absturz dann auch wieder kam und meine Persönlichkeit hat so krass darunter gelitten, kombiniert mit den ganzen Hate-Kommentaren, die du natürlich bekommst, wenn du eine Nummer 1-Hit hast, kombiniert mit dieser Branchensituation, dass ich 2024 in eine Klinik gegangen bin, weil ich ein Burnout hatte und damit nicht mehr klarkam, weil ich dachte, keiner kann mich mehr leiden. Ich bin wertlos, weil meine Musik ist wertlos, weil diese Kopplung stattgefunden hat. Und das ist, was ich auch vorhin meinte mit meinem Privatleben. Krieg gerade wieder Drive. Ich lerne jetzt halt, mich zu entkoppeln von meiner Musik und mein Privatleben und mich als wertvoll zu betrachten, egal wie es mit der Musik läuft. Und dadurch kriege ich eine ganz neue Dimension an Spaß, die ich irgendwie in dieser Branche habe. Und ich weiß nicht ganz genau, was deine Anfangsfrage war, weil ich habe jetzt sehr viel geredet. Aber da kommt auf jeden Fall gerade deswegen eine große neue weiß ich nicht, Freiheit auf mich und auch auf die Hörer und Hörerinnen zu.
Danke auf jeden Fall für deine Offenheit. Also ich höre raus, dass der Hype halt um Mädchen auf dem Pferd und ich meine, du hast ja Silvester am Brandenburger Tor gespielt, warst ja omnipräsent mit diesem Song, bist da rumgetourt mit und dann der darauf folgende Hate und dieses bisschen auch fallen gelassen werden vom Label, das Nicht-Gönnen der Kolleginnen, Hate-Kommentare haben wieder dazu geführt, dass du dich getriggert gefühlt hast zu negativen Erfahrungen aus der Kindheit und was dann im Nachhinein dazu geführt hat, dass du erstmal wieder in ein Loch gefallen bist durch diesen Song am Ende auch. Kann man das so sagen?
Auf jeden Fall. Da bin ich auch nicht alleine mit, ne? Also das gehört zu einer Vita irgendwie von sehr, sehr vielen Künstlern und Künstlerinnen irgendwie dazu. Es kamen so viele Dinge hinzu, das kannst du gar nicht erzählen, also da ist so viel Mist passiert zu der Zeit. Ich muss auch sagen, mein damaliger Manager, mit dem ich sehr, sehr viel Zeit verbracht habe, sehr, sehr viel und sehr gut gearbeitet habe, also mit meinem eigenen Projekt mit Octavian, ist leider auch genau zu der Zeit schwer erkrankt. Das heißt, wir mussten da auch abbrechen und es war wirklich, du musst dir vorstellen, es löst sich alles, so alle deine Netze, die dich halten, brechen ein. Und dann haben wir für uns entschieden, okay, wir müssen raus aus Berlin. Die Stadt frisst uns auf. Und deswegen sind wir jetzt hier nach Lübeck gezogen, haben alles gekappt und gesagt, okay, wir machen hier einen Reset. Wir ziehen den Karren aus dem Dreck, dass es uns vor allem besser geht. Ne? Weil ich war auch wirklich, ich war körperlich und psychisch, war ich am Ende. Also das war wirklich so. Ich konnte mich teilweise nicht mehr bewegen, weil mein Körper in so einer Steifigkeit gefangen war, so psychosomatisch erkrankt im Endeffekt, dass ich gesagt habe, das kann nicht sein. Ich bin 32. Ich gehe zu jedem Arzt, der sagt mir, ich bin gesund. Und wieso kann ich dann mein Leben nicht mehr genießen?
Also hat der Song dir erst alles gegeben und dann irgendwie richtig viel genommen.
Ja, genau. Kriegst einmal so eine komplette Klatsche, wirst einmal durch einen Reißwolf gezogen. Und ich habe ultra viel Erfahrung damit gesammelt. Also ich kann jetzt Weisheiten, so altkluge Weisheiten um mich hauen bis zum Get-Now, weil ich habe einfach viel, was ich erfahren habe. So. Und ich glaube, ehrlich gesagt, egal wie viel man erzählt, du kannst niemanden davor feiern. Also sowas zu erleben, was ich erlebt habe, ist für keinen Menschen gemacht eigentlich. Ne? Dieser große Impact. Jetzt hängt eine goldene Schallplatte. Ich habe hier neben mir diesen Nummer 1 Award. Ist jetzt halt aus Plastik, verstaubt halt die ganze Zeit, muss man halt putzen. Also es ist nicht so sexy. Was richtig sexy ist, ist eine geile Beziehung zu haben zu seinen Freunden, zu seiner Familie, zu seiner Freundin oder zu seinem Freund und sein Leben auf die Reihe zu bekommen. So alles andere ist echt nur Geld und Ego.
Wir wollen jetzt einfach mal ein bisschen hören, was du eigentlich für Mucke pumpst. Jetzt geht's mal um deine Playlist.
Die Energy Sachs Music Lounge. Deine Playlist.
Was schätzt du? Ich drehe das um hier.
Ja, du bist ja, wenn ich so gucke, was du bisher gemacht hast, fällt das schwer, weil du hast gefühlt alles schon gemacht. So von Songwriting, von deepen Pop und halt eben den auf die Fresse Techno-Remix wie Mädchen auf dem Pferd. Ich würde sagen, du bist so ein Weekend-Raver. Ab und zu gibt's mal schön ein bisschen Techno auf die Fresse. Und jetzt so innerhalb der Woche, du fühlst dich gern mal rein. Du guckst auch gern mal filmreif aus dem Fenster und dann wird mal ein bisschen Edwin Rosen geschmettert. Das kann ich mir auch vorstellen.
Alles super geile Ideen.
Und ein Guest noch, im Auto läuft bei dir einfach schön, ehrlich, Popmucke, bisschen gute Laune-Vibes. Und das ist dein musikalischer Alltag. Liege ich da mit irgendeinem Tipp richtig?
Gar nicht. Ich fand, das ist richtig gut gemacht. Und ich finde das gut. Also ich würde von außen betrachtet, würde ich sagen, ja, stimmt. Also könnte passen. Ich könnte dieser Typ sein. Nee, tatsächlich, jetzt wird's unsexy. Ich höre sehr wenig Musik. Bin gerade auch in Therapie und frage mich, also ich rede mit meinem Therapeutin darüber, so, was los mit mir? So, und ich hab's noch nicht entschlüsselt, aber ich habe mitbekommen, dass ich immer die Musik, die ich feiere, dann, ich setze mich an den Laptop und versuche die selber zu machen. Also ich liebe es quasi, meine eigene Musik zu hören, die dann so klingt, wie die Musik, die ich gerne mache. Und ich weiß nicht, was da los ist in meinem Kopf. Ne? Also ich kenne ja auch viele MusikerInnen, aber die sind nicht so. Also die sind alle unterschiedlich irgendwie so. Und die meisten Leute hören ja trotzdem Musik. Aber ich habe es noch nicht verstanden. Meistens ist es halt so, dass wenn ich Musik höre, dass sehr analytisch passiert. Und das nervt mich dann wiederum, weil ich will ja eigentlich in meiner Freizeit nicht arbeiten. Aber ich denke mir dann, ah krass, die Snare, die ist so viel laut und die Stimme haben sie so komprimiert. Ich hätte das anders gemacht. Oder krass, wie hat er den Bass so zum Ballern gebracht?
Wahrscheinlich auch so eine Berufskrankheit, ne? Dass man selbst nicht mehr nur Musik genießt, sondern das Handwerk immer dahinter sieht und denkt, ah, das hätte ich, schade, dass das nicht meine Idee ist. Hätte ich vielleicht auch nochmal so machen können.
Und dann kommen die Emotionen dazu, weil ich meine, schade, dass das nicht meine Idee ist, führt auch noch manchmal zu, fuck, wieso war das nicht meine Idee? Und dann bin ich genervt. Und ich will ja von Musik sein, nicht genervt sein, von Musik hören nicht genervt sein. Also wenn ich privat Musik hören würde, das passiert zwar selten, aber dann mache ich meistens Jazz an. So Smooth Jazz. das ist Musik, die verstehe ich nicht und das will ich auch so beibehalten.
Die kannst du und willst du eh nicht selbst machen und deswegen kannst du sie gut konsumieren.
Right, right, die verstehe ich nicht. Also die kann ich, klar, theoretisch könnte ich die jetzt machen, ich hüte mich aber davor, mich da jetzt auch noch reinzufuchsen. Ansonsten, ich mag aber Musik generell, eigentlich alle Arten von Musik. Bis auf, bei Heavy Metal habe ich Schwierigkeiten, weil da kriege ich wirklich literally Herzrasen von. Ich finde das Handwerk krass beeindruckend. So, ich denke mir, Digga, also so Schauten und auch dieses Gitarrenplay und ich finde die Mixe sind da immer richtig geil. Aber ich kann es privat einfach nicht konsumieren. Und ansonsten höre ich tatsächlich dann doch schon am meisten, das ist aber halt auch Peergroup-bedingt, höre ich halt so EDM, Techno, Mucke, so, weil das läuft halt meistens. Ne? Meine Freunde hören alle so in die Richtung Mucke, wenn die was anmachen, bin ich halt dabei. Und wenn es dann heißt, ja, was wollen wir denn heute Abend bei einer Hausparty hören, dann hörst du halt irgendwie so chartmäßige Musik irgendwie eher. Ja, und Pop liebe ich halt nach wie vor natürlich auch privat, aber gerade bei Pop ist mein Ego sehr groß und denke mir so, ich will das auch können und dann schreibe ich das lieber selber und gestehe mir nicht ein, dass ich gerne eigentlich auch mal so reinhören würde in die neue Single von Vincent oder in die neue Max Giesinger-Platte, weil ich mir denke, nee, dann ist die noch gut und dann ärgert mich das.
Aber mit Vincent Weiss hast du ja schon viel zusammengearbeitet, ist es aber so, dass du seine Musik dann nicht mehr hörst, weil du dich auch ein bisschen davor schützt.
Ja, ja, tatsächlich, tatsächlich. Und das ist auch nichts Persönliches, aber generell, ich glaube, ich versuche mich vor der Deutsch-Pop-Industrie auch ein bisschen fernzuhalten, als Konsument quasi privat, weil ich weiß nicht, irgendwie das führt dann immer direkt zu so einem Konkurrenzdenken, ne? Weil das sind mal so die direkten Konkurrenten. Und wenn mir mal ein Song zu Ohren kommt, dann höre ich mir das gerne an, aber es ist nicht so, dass ich sagen würde, ich mache jetzt privat, mache ich mir die Deutschpop-Playlist irgendwie an.
Ohne dir zu nahe treten zu wollen, bei mir sind viele Freunde, die jetzt über 30 sind, sagen dann immer so, oh nee, ich glaube, die Wochenenden verbringe ich jetzt lieber zu Hause. Und dann wird lieber nochmal ein Buch rausgepult, als in den Club zu gehen. Wie ist das bei dir?
Es ist umgekehrt. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber das, was ich meinte vorhin mit meinem Privatleben, habe ich vernachlässigt in meinen 20ern. Ich versuche das nachzuholen. Und ich empfinde Spaß daran, privat unterwegs zu sein, und beziehungsweise ich versuche das, weil es ging ja weiter, es geht ja nicht nur so weit, dass ich keine Musik konsumiert habe, ich hatte auch Schwierigkeiten damit, auf Konzerte zu gehen, auf Festivals zu gehen, überall, wo meine Freunde waren, weil da ja immer meine Arbeit war und mich hat das so gestresst, da bin ich wieder beim Punkt Identitätsfindung, was ich vorhin erzählt hatte, weil ich nicht wusste, wer ich war und weil ich nicht erfolgreich war und mich hat das fertig gemacht, Leute zu sehen, die das tun, was ich tun möchte und das mit Erfolg. Deswegen konnte ich nie The Voice of Germany gucken, ne? Weil da super viele Talente super krasse Dinge machen, ne? Und mir das selbst nie zugetraut habe und das eigentlich immer wollte, aber mein Ego mich davor so, weiß ich nicht, versucht hat zu schützen, so, nee, guck dir das lieber nicht an, bevor du nicht selber gut genug dafür bist, irgendwie sowas. Vor allem, was mich noch krasser fertig macht, und damit können vielleicht viele Leute relaten, sind junge Musiker und Musikerinnen, die halt erfolgreicher sind. So, damit.
Wer zum Beispiel?
Also, guck mal, Iliva, ihr seid alles gegönnt, aber die ging ja wirklich massiv durch die Decke. Und das auch wieder durch TikTok, das Medium, was ich ja verabscheue, so, ne? Also, die hat quasi genau das hinbekommen, durch die Hebel, die ich nicht benutzen möchte, um das zu erreichen, was sie aber hat. Und davon gibt es viele Beispiele.
Aber du hattest es ja eigentlich auch schon mit Mädchen auf dem Pferd und dem TikTok-Viral-Song, also eigentlich.
Ja, aber nicht so groß. Nicht so groß und auch später, ne? Also ich hatte ja meinen Hit mit 30 und sie war da ja deutlich jünger und sie hat das ja in Folge. Also ich habe es noch nicht geschafft, eine Folgenummer nachzuliefern, die auf dem Level explodiert, ne? Da arbeite ich noch dran, aber sie hat das hinbekommen. Und ja, dann andere Leute dazu. Ich meine, mit Vincent hatte ich auch eine Struggle. Vincent ist fast genauso alt wie ich, er ist 2 Jahre jünger als ich. Ich habe dir vorhin erzählt, was wir alles für Dinge hatten, ne? Für Verwechslungen und sowas. Und dann merkst du noch, okay, dieser Typ ist auch noch 2 Tage jünger als ich. Und hatte damals, als ich diesen Erfolg auch schon haben wollte, hatte er ihn ja, ne? Und das ist so alles so ein bisschen so, ist vielleicht so toxisch in mir selbst, aber ich versuche da jetzt eben rauszukommen. Und deswegen kann ich jetzt auch mehr erstens gönnen anderen Leuten und zweitens mich auch selbst einfach mehr finden, indem ich einfach Dinge mache, die ich früher nie gemacht habe. Fernsehen gucken. Oder also Musikshows gucken so. Oder auf Konzerte gehen.
Was meinst du, woran, also du arbeitest jetzt daran, dass du wieder besser kannst, was meinst du, woran liegt das, dass du das dann nicht gönnen kannst, dass jemand anderes Erfolg hat? Ist es dann Ego, ist es dann einfach nur der Anspruch an dich selbst erfolgreich zu sein? Was triggert das so?
Ich glaube, ganz groß steht die Angst, nicht gut genug zu sein. Für das, na, ich habe ja kein Studium abgeschlossen. Ich habe gar nichts eigentlich. Ne? Meine Oma hält mich immer noch für arbeitslos. Und meine Eltern unterstützen mich psychisch, aber konnten nie, die haben nichts mit der Musikindustrie zu tun. Ich bin weder reich geboren, noch habe ich Familien mit Medien- oder Musik-Background. Das heißt, alles, was ich gemacht habe, war autodidaktisch. Deswegen war der Weg auch so steinig. Und da kommt dann Neid ins Spiel natürlich. Wenn du Leute siehst, deren Geschichte du nicht kennst, die du vielleicht erst im Nachhinein hörst und du merkst, okay, krass, die Person hat schon mit 20 das und das erreicht und so. Dann hörst du im Nachhinein so, deren Mama war halt schon im Business oder deren Papa gehört halt Anteile an Universal Music oder was auch immer, ne? Solche Dinge, wo dann bei mir so, ist auch nicht gesund, aber dann fällt bei mir so ein Stein vom Herzen. Ach so. So, ach, deswegen, so, ne? Deswegen konnte ich das nicht haben. Aber gerade wenn man sich damit nicht beschäftigt und dann wirst du konfrontiert mit Erfolg und gerade in Zeiten, wo es mir nicht gut ging. Und da rede ich auch zum Beispiel von der Corona-Zeit, die ja Vollkatastrophe war für alle Musiker und Musikerinnen. Und für mich halt auch, ne? Ich bin auf direkt von, ich verdiene Geld auf, du bist nichts mehr wert, dein Job ist nicht systemrelevant, bitte beantrage Hartz IV. Und das Arbeitsamt hat mich angerufen, ob ich mich nicht umschulen lassen möchte. So, also, wenn man sich selbst nicht mehr zuschreibt, überhaupt was zu können und dann andere Leute merkt, die den Traum aber hinbekommen, dann fängt man an, ungesunde Verhaltensweisen an den Tag zu legen. Davor war ich auch nicht geschützt. Und ich glaube, und da sind wir wieder bei dem Positiven, was Mädchen auf dem Pferd mir gebracht hat, ich habe halt jetzt ein bisschen meinen Frieden gefunden. Also, ich finde diese goldene Schallplatte schon hart sexy an meiner Wand. Und ich kann mir halt immer sagen, I did it. So, been there, done it, bought the T-Shirt. Jetzt kann ich auch mal sagen, ich gönne anderen Leuten.
Ja, das kann dir keiner mehr nehmen, den Erfolg. So, das ist
so, genau.
Wo würdest du gerne mal spielen? Was wäre so eine Location, wo du sagst, oh, da würde ich gerne zocken? Oder ist es allgemein, ist es so, je größer die Bühne, desto besser? Oder ist dann lieber so eine intime Atmosphäre von ein paar hundert Leuten aus Künstlersicht viel angenehmer?
Also ich weiß, Sachsen ist jetzt weit entfernt, aber wenn die Hörer und Hörerinnen Lust haben, ihr könnt uns gerne mal in Lübeck besuchen. Wir machen hier regelmäßig Straßenmusik. Wir lieben das nämlich, einfach weil Musik machen, egal für viele Leute. Ich spiele auch Wohnzimmerkonzerte, habe ich letztens erst gemacht. Da, übrigens bei euch in der Nähe, da war ich in Bautzen. Und habe dann Wohnzimmerkonzert gespielt. Ja, voll, weil mir das todes viel Spaß macht, ob ich vor 2 Leuten spiele oder vor 2000 oder vor 20.000 oder vor 3 Millionen oder wie viel das am Silvester hätten sein sollen, die ich ja, das umreißt du ja gar nicht mehr. Irgendwann wird das einfach nur so ein Mob irgendwie. Den du
also du meinst den Auftritt am Brandenburger Tor?
Ja, genau. Da waren ja 60.000 vor der Bühne und ich weiß nicht, ob 3 oder 7 Millionen hinterm Fernseher. Ist auch egal, ne? Du checkst ja dann gar nichts mehr.
Kurze Frage so. Da eingeschoben, bei so einer Veranstaltung singt man Playback, oder?
Du kannst es machen, wie du willst und die meisten machen Playback oder singen halt drauf. Und ich sag das ganz frei und schäme mich nicht dafür. Ich hab Playback gesungen. Erstens hört man es, deswegen brauche ich es nicht verstecken. Und zweitens, EDM-Nummern live zu singen ist tricky, weil es gibt so Effekte, die sind gerade bei Techno oder bei EDM einfach auf der Stimme drauf, die kriegst du einfach nicht so hin. Und mir ging natürlich mein Arsch auf Glatteis. Also wenn du so einen Auftritt hast und du weißt, du hast nur einen Shot und dann hat es da zu der Zeit ja auch ein bisschen geregnet bei meinem Auftritt, da war die Bühne noch rutschig, also ich wäre fast ausgerutscht und so. Und also das willst du nicht haben. Du willst nicht der Typ sein, über den sich alle lustig machen, wenn du im Fernsehen auf die Fresse fällst oder sowas. Du willst den Leuten eine gute Show geben, du willst nicht Anlass geben, dass sie sich über dich lustig machen.
Ja, wir haben jetzt schon viel über deine Karriere geredet, über die Anfänge, über deinen Hype, Sorgen, Mädchen auf dem Pferd. Und jetzt schärfen wir mal den Blick nach vorne und reden über dein und euer neuestes Projekt. Euer Projekt deswegen, weil mir hier gegenüber auch mit deiner Freundin Elena sitzt und ihr zusammen seid Schalldicht. Hallo Elena.
Hallo.
Du bist der zweite Kopf hinter Schalldicht und ihr macht jetzt zusammen Mucke. Erzähl mal, wie seid ihr überhaupt auf den Namen gekommen und wie seid ihr dazu gekommen, dass ihr als Couple Mucke macht?
Ja, also erstmal, genau, wir sind seit fast 6 Jahren Paar und das war natürlich von Anfang an klar, dass wir irgendwie auch zusammen Musik machen.
Ganz kurz an der Stelle, sie war immer so, oh, wir müssen auch was zusammen machen. Ne? Ich hatte mein Projekt schon. Ich war so, nee, gar keinen Bock, so Couple-Sachen und sowas. Ich war gar nicht dafür zu haben. So, aber sie hat gewonnen.
Ihr habt vorher so beide euer Ding gemacht und dann irgendwann fusioniert. Nach dem langen Diskurs.
Genau, die Firmenfusion gab es da. Ja, ja.
Genau, voll. Also wir haben immer so zusammen Coversachen gemacht und so und dies und das mal zusammen im Studio uns auch supportet. Aber dass wir wirklich ein Projekt zusammen machen, das kam tatsächlich erst, ich glaube, vor 3 oder 4 Jahren. War so wirklich ein klassisches Corona-Baby. Wir haben ganz viel ausprobiert. Man war natürlich auch ein Stück weit verzweifelt irgendwie, weil gar nichts ging und hat auch irgendwie an alles, an Aufträgen und Anfragen, was reinkam, irgendwie dann gemacht. Und dadurch sind irgendwie neue Wege entstanden, die wir so vielleicht nicht gegangen wären. Und
Weil wir Spaß hatten. Ich finde, das muss man echt dazu sagen. Wir haben
ja.
halt einfach, und das ist das Tolle an der Musik, ne, zwischen all diesen negativen Dingen, es passiert halt auch viel Geiles, weil man einfach macht. Ne? Und dann passieren Dinge, mit denen du nicht gerechnet hast. Und das
Ja.
Projekt wurde zu groß, um es zu ignorieren auf einmal, muss man so sagen.
Ja, genau. Also, weil es war eigentlich so, wir haben halt viele Demos geschrieben, mit unseren Stimmen auch gepitcht. Und dann hieß es halt irgendwie so, hey, wollt ihr nicht draufbleiben? Wir wollen da gar nicht das irgendwie an irgendeinen Artist oder so geben. Und dann waren wir so, okay, ja, oh, gut, dann machen wir jetzt irgendwie mal aus Spaß hier ein Projekt, wo wir beide mit draufgehen, immer als Feature. Und haben dann noch einen Schritt weiter auch das Projekt irgendwie mit einem Spaßnamen betitelt. Also das war auch irgendwie keine ganz lange, ausgiebige Session, wo wir sehr viel drüber nachgedacht haben. Ich glaube, es war sogar auf einer
Auf eine
Taxifahrt.
Taxifahrt, weil wir haben es
Ja.
schon ein bisschen gebrainstormt, aber es musste irgendwie cool sein, nicht zu trashig, auch nicht zu ernst. Es ist gar nicht so leicht dann. Und es war auch unser
Ja.
erster Bandname.
Ja, genau. Ja, und irgendwie war da, weiß ich nicht, schalldicht. Ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, aber wir haben uns
Genau,
angeguckt und
ich.
dachten so, ach komm, ist witzig, mach mal jetzt. Und wie Okta schon meinte, das ist dann irgendwie doch ja, größer geworden, als wir gedacht hätten. Vielleicht auch gerade, weil wir nicht so einen Druck dahinter hatten. Und ja, jetzt entwickelt sich das schon so irgendwie seit 3 Jahren.
Und wie würdet ihr euch als Band, als Gruppe beschreiben? Was macht ihr für Musik? Was kriegt man bei euch auf die Ohren
Also
geschmettert?
auch da sind wir wieder super, super. Naja, wobei es ist nicht ganz so durcheinander wie bei meinem Profil. Also wir haben schon ein bisschen sortierter, aber ich glaube, die Frage lässt sich am besten beantworten mit der Frage, bei wem wärt ihr am liebsten Voreckt? Und da sind wir ganz klar so SDP-mäßig unterwegs. Das lieben wir so doll, weil
Ja.
die machen erstens richtige Musik mit Instrumenten und so. Und das finden wir toll, weil wir auch echte
Ja, sehr
Musiker sind
organisch.
und halt auch Bock haben auf Live mit Band und nicht nur auf Playback-Shows. Und zweitens, die nehmen sich nicht zu ernst und die sind wahnsinnig erfolgreich damit, ne? Also die verkörpern eigentlich das, was wir auch wollen. Und wir haben das Gefühl, dass wir da auf jeden Fall in die Fußstapfen treten können. Plus unser Bonus ist halt, wir sind male-female, ne? Also wir haben schon dadurch unser Alleinstellungsmerkmal.
Elena, bist du auch alleine als Künstlerin außerhalb noch unterwegs wie Octavian oder seid ihr beide jetzt primär zusammen am Start unter Schalldicht?
Ganz klar primär schalldicht. Ich habe auch angefangen mit einem Deutschpop-Projekt, das so ganz klassisch Singer-Songwriter-like Tagebucheinträge ist. Aber ich glaube, das wird klein bleiben, was ich mittlerweile eigentlich ganz schön finde. Es ist sehr, sehr, sehr intim. Ich hau da ab und zu mal was raus, wenn mich was sehr beschäftigt und ein paar Zeilen am Klavier entstanden sind. Genau, aber das Hauptaugenmerk ist auf jeden Fall bei schalldicht.
Und das ist jetzt sozusagen die offizielle Bewerbung an SDP zur Vorband.
Alter,
Auf
unbedingt.
jeden
Wir hatten so Bock. Wir haben gerade erstmal nochmal ihr Instagram gecheckt und ich dachte mir, oh Gott, das wird so gut passen. Wir könnten das so, also wir können das auch. So, weißt du, ich bin da persönlich Fan, gebe ich ganz, ganz offen zu. Und auch die nächsten Nummern, die wir jetzt machen, die sollen auch tatsächlich nochmal mehr in die Richtung gehen. Und na, wir haben jetzt, was haben wir? Wir haben solide 300.000 monatliche Hörer die ganze Zeit, schon seit diesen 3, 4 Jahren, hören die Songs einfach nicht auf zu streamen und alles, was wir irgendwie machen, funktioniert ganz geil und die Labels haben sich halt die ganze Zeit auch um uns gerissen. Es ist einfach so, dass wir da einfach die ganze Zeit, wir sind halt interessant irgendwie gewesen, ne? Weil wir so ein Produkt sind. Ne? Das ist unsexy, dieses Wort, aber wir können irgendwie was anbieten. So. Und deswegen glauben wir persönlich auch immer mehr
Was
daran.
seid ihr für ein Produkt? Bringt ihr eher Leute zum Nachdenken, wenn sie euch auf der Stage sehen? Bringt sie zum Abgehen?
Also das Produkt schalldicht macht auf jeden Fall gute Laune auf der Bühne. Also es ist auf jeden Fall was zum Tanzen irgendwie. Zum eine gute Zeit haben, vielleicht zwischen den Songs auch ein bisschen was zum Nachdenken, so genau, aber die Mucke an sich, wenn man unser Projekt durchhört, ist auf jeden Fall zum Wochenende hin gute Laune.
Und der Beweis ist, dass wir natürlich auch schon im Megapark auf Mallorca damit aufgetreten sind. Und deswegen können wir das nicht so falsch machen.
Geil, wie war das? Das stelle ich mir vor, wie die pure Ekstase im Megapark, heiß, Biertower, Wodka Lemon und dann dazwischen
Ja.
schön die Energy auf die Stage bringen.
Ja, also das war eine richtig geile Erfahrung. Ich muss sagen, ich kenne Mallorca seit ich denken kann, weil meine Großeltern da gelebt haben. Ich kenne die Insel in- und auswendig bis auf den Ballermann. Und dann hieß es auf einmal irgendwie, ja, habt ihr Bock auf Megapark? Und dann war so, okay, lass mal reinschnuppern. Also damit gebe ich zu, war ich selber noch nie da und fand es aber so geil, irgendwie da in diese Stimmung reinzuschnuppern und das auch noch von der Bühne aus, also das von oben quasi zu sehen, was da für eine Energie am Start ist. Und da war ich auch sehr, sehr dankbar, dass wir das irgendwie mal mitnehmen durften,
Ja.
weil echt Spaß gemacht.
Ja, ist auf jeden Fall eine krasse Erfahrung. Also, das wird, glaube ich, jeder bestätigen. Sieht man ja auch. Also, alle großen Acts sind auch momentan wieder auf Mallorca. Und gerade so dieser Partybereich, der ist so extrem im Wandel. Und das ist so interessant auch, ne? Weil inzwischen macht jeder Feature kreuz und quer. Und ich weiß nicht wieso, aber die Deutschen sind feierwütig. Also, es gibt so viele so Partyfeste, auch gerade so in den ländlicheren Regionen. Und das, ich weiß nicht, irgendwie ist das so, das ist so erfrischend. Dann gehst du dahin, die Leute wissen alle, warum sie da sind, die wollen eine gute Zeit haben, wir können das liefern, fertig.
Kann ich gut nachfühlen. Vor ein paar Wochen war ich mal da und war auch gut geflasht von dieser Energie, so von diesem puren Loslassen. Ich glaube, es ist allgemein einfach gerade so eine große Sehnsucht, so nach diesem einfachen Party-Ekstase-Vibe einfach rausballern. So, wenn die Zeiten, glaube ich, oft irgendwie komplex sind und schwierig sind, dann sehnt man sich erst recht nach so guter Laune Musik und irgendwem, der auf der Bühne abholt. Und das macht ihr mit Schall dich.
Ja, das hast du eigentlich schön
Ich wollte auch
gesagt,
gerade
ja.
sagen, das ist eigentlich richtig gut gesagt, weil ich glaube, viele Künstler und Künstlerinnen, und dazu zähle ich mich auch dazu, haben auch gerade früher, also bei mir zumindest früher, auch sich dann gedacht, okay, das Leben ist komplex, dann schreibe ich einen komplexen Song darüber. Aber es ist so schön, Leute glücklich zu sehen. Und ich kriege ja auch deutlich mehr Komplimente für, oh geil, Mädchen auf dem Pferd war der Sommer meines Lebens und der Soundtrack des Sommers 23 und so. Und wo ich mir denke, ja, geil, so das ist es doch. Ich habe einen Entertainment-Auftrag als Musiker und wenn ich den erfülle, dann ist das größte Glück eigentlich, was man sich vorstellen kann.
Entertainment-Auftrag, schönes Wort.
Ja, ich habe den Satz mal so gehört und ich dachte mir, den schnappe ich gerne auf. Ne? Dass man alles nicht so überkomplex macht irgendwie. So Musik muss einfach sein. Die Leute sollen mal so durchatmen, mal loslassen. So, es ist doch alles so anstrengend. So, dann dürfen die bei uns auch einfach mal Spaß haben.
Und an was für Projekten arbeitet ihr gerade?
Wir haben jetzt für den Sommer noch ein paar Auftritte, auch tatsächlich hier in der Nähe, wo ich richtig Bock habe. Auch irgendwie Fun Fact, so dann auf einmal irgendwie in meiner Jugenddisco aufzutreten zum Beispiel. Das ist so, da hätte ich im Leben nicht mit gerechnet. Da freue ich mich extrem drauf. Auch das dann zusammen, das Proben hier zu Hause und so, das macht, ne, was Okta auch vorhin schon meinte, zusammen einfach vor allem mega Spaß. Und dann sind wir aber auch super viel gerade im Studio und arbeiten Demos auf und haben richtig Lust jetzt im Sommer einiges an Musik noch zu releasen, also im 2-3-Wochen-Takt und uns ja damit auch noch mal gerade ein bisschen auszuprobieren
Ja.
und einfach mal rauszuhauen. Also ja, Studioarbeit und Live-Vorbereitung ist gerade angesagt.
Und wenn man jetzt denkt, boah, ich würde auch mal gern den Entertainment-Auftrag in Anspruch nehmen. Ich will unbedingt mal sehen, wann Schalldicht live und on stage performt und wann die neuesten Songs rauskommen. Dann sollte man euch wahrscheinlich jetzt am besten mal reinfolgen auf den Socials.
Das ist
Auf
richtig.
Instagram, auf Spotify einfach mal ein Follow geben und dann kriegt ihr die neuesten News und dann wollen wir euch unbedingt vor unserer Bühne tanzen sehen.
Und damit kommen wir leider auch schon zum Ende des Gesprächs. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um hier mal vorbeizuschauen und ein bisschen mit mir über Mucke zu quatschen.
Es war sehr schön. Vielen
Ja.
Dank.
Die Energy Sachsen Music Lounge.
Octavian offen und ungefiltert. Ich glaube, so kann man den Talk ganz gut beschreiben. Das war super erfrischend, mit wie viel Ehrlichkeit er darüber gesprochen hat, dass er mal Neid empfindet. Über die Musikbranche, über die letzten Jahre, über den Hype rund um Mädchen auf dem Pferd. Da waren auf jeden Fall richtig viele spannende Einblicke dabei. Sehr cute auch zu sehen, wie Octavian und Elena sich gegenseitig supporten und das Projekt schalldicht nach vorne pushen. Bin gespannt, was da noch so kommt. Und für noch mehr spannende Talks mit deinen Energy Sachsen Stars, klick dich einfach mal rein auf energy.de/sachsen oder überall dort, wo es Podcasts gibt.
Die Music Lounge.
Ein Podcast von Energy Sachsen. Hit Music Only.